MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. Blutspenden, das kann Leben retten. Rund 2000 Blutkonserven werden jeden Tag in Bayern gebraucht. Für Verletzte, Krebspatienten oder auch bei Operationen. Gerade im Sommer gehen aber weniger Menschen zum Spenden oder auch jetzt gerade, wenn Urlaubszeit ist. Und etwa die Hälfte der Deutschen, die hat noch nie in ihrem Leben gespendet. Einer davon ist mein Kollege Corbinian Bauer. Er wollte das eigentlich schon lange machen, jetzt hat er es fürs MKR ausprobiert.
Für das erste Mal Blutspenden habe ich mir den Standort des BRKs, des Bayerischen Roten Kreuzes, an der Schwanthaler Höhe ausgesucht. Und zwar im Forum der Einkaufspassage hier oben. Blutspenden, Leben retten steht drüber. Da gehe ich jetzt mal rein.
So, hallo. Ich habe mich angemeldet zum Blutspenden am Perso.
Den Termin ausgemacht habe ich ganz einfach online. Rund 5.500 Termine bietet das BRK jährlich an. Die meisten bei mobilen Teams, zum Beispiel an Universitäten oder Gemeindezentren. Rund 1.000 aber auch stationär, wie hier im Forum. Trennwände teilen den großen Raum. Im hinteren Bereich stehen die Liegen, auf denen gespendet wird. Rechts gibt es Kühlschränke und Bistrotische zur Stärkung nach der Spende. Vor dem ersten Tropfen geht es aber erst einmal zu einem Stehtisch mit einem Tablet. Was es damit auf sich hat, erklärt mir Patrick Noe vom BRK.
Da wird abgeklärt, ob sie vielleicht Vorerkrankungen haben, ob es irgendwelche Gründe gibt, die dagegen sprechen, dass sie Blut spenden. Wir müssen ja auch gucken, dass wir sie zum einen schützen und auf der anderen Seite aber die zum Teil schwerstkranken Empfängerinnen und Empfänger einfach dementsprechend schützen. Deswegen ist es wichtig, dass der Fragebogen ausgefüllt wird.
Das erste Mal beantwortet habe ich ihn schon bei meiner Anmeldung online. Jetzt noch einmal etwas ausführlicher. Gefragt wird nach Infektionskrankheiten wie Hepatitis oder HIV, aber auch ein Zeckenbiss oder ein Besuch beim Tätowierer können die Zulassung zum Blutspenden beeinflussen. Rund 120 Spender kommen täglich ins Forum. Ein paar Plätze sind zwar immer noch frei, Noah ist aber insgesamt zufrieden.
Was hier auch toll ist in München, wir haben viele junge Erstspenderinnen und Erstspender. Die brauchen wir ganz dringend, weil das Fundament der aktuellen Spenderinnen und Spender macht die Generation der Babyboomer aus. Dadurch fallen aber immer mehr Menschen oben raus. Umso wichtiger ist es eben jetzt, dass eine breite Masse unten nachrückt an jungen Leuten. Jede Generation braucht ihre eigenen Blutspenderinnen und Blutspender.
Aktuell machen die unter 25-Jährigen bei den Spendern knapp 30% aus. Spenden darf man ab 18, mindestens 50 Kilo sollte man haben und ausreichend gegessen. Weil Blut nach der Spende nur maximal 5 Wochen haltbar ist, muss kontinuierlich gespendet werden, so Noe.
Wir brauchen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten unbedingt ausreichend Spenderinnen und Spender, um den Bedarf im Sommer zu decken. Das heißt, die Urlaubszeit macht uns zu schaffen, viele Konzerte, Festivals, das ist alles wunderbar, aber wir brauchen dennoch Leute, die Blut spenden. Wir brauchen auch Leute, die bei 30 Grad aufwärts Blut spenden. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Termine jetzt in den kommenden Wochen und Monaten maximal hoch ausgelastet werden.
Die linke Hand. Bei der nächsten Station gibt es dann das erste Mal Blut zu sehen.
Danke. Ich messe hier den HB-Wert, der ist wichtig für die Blutneubildung. Weil nachher fehlt hier ein 0,5 Liter und damit er so schnell wie möglich reproduziert wird, ist ein gewisser Mindestwert wichtig.
Ein kleiner Pieks, ein Tropfen Blut und sofort kommt das Ergebnis.
Für Männer ist mindestens 13,5 und du hast 15,7 und du bist weiter. Und die nächste Station ist der Arzt.
Jetzt habe ich schon gesehen, der erste Karren Blut ist hier schon durchgefahren worden. Wo landet das dann, wenn es hier so rausfließt?
Das kommt über Nacht dann in einem sehr aufwendigen Logistikverfahren in unser Produktions- und Logistikzentrum nach Wiesentheid in Franken. Dort werden alle Blutspenden aus Bayern gesammelt und werden dann verarbeitet. Wir sind ja nicht nur diejenigen, die das Blut abnehmen, sondern wir stellen das Arzneimittel Blut her. Dort wird es dann entsprechend aufgetrennt, aufgeteilt in die Bestandteile und dann direkt wieder an Arztpraxen oder Krankenhäuser ausgeliefert. Jetzt geht es zum Arztgespräch. Und wenn es dann vom Arzt grünes Licht gibt, dann geht es schon direkt auf die Liege.
Blutdruck und Temperatur passen. Auch mein Fragebogen spricht nicht gegen eine Spende. Zur Sicherheit wird das Blut jedes Spenders aber in der Weiterverarbeitung noch einem Test unterzogen, um Infekte zu erkennen.
So, jetzt habe ich auf der Liege Platz genommen und ich werde jetzt angezapft, und zwar von der Susanne. Jetzt habe ich gerade eine Mordsnadel in den Arm bekommen, aber es... Die Susanne hat es sehr lässig und ohne viel Stochern gemacht. Das ist aber jetzt nicht die Nadel, die man sonst so vom Impfen kennt.
Nee, die Nadel braucht auch eine gewisse Größe, weil wenn die zu eng ist, dann würde die Blutgerinnung einsetzen und dann kriegt man den Beutel nie voll und kein Spender möchte hier eine halbe Stunde liegen.
So, ich liege jetzt hier und das Blut fließt gerade so aus mir raus. Und neben mir auf der Liege, da liegt der Markus. Bist du heute zum ersten Mal wie ich hier oder machst du das regelmäßig?
Nö, ich mache das schon regelmäßig. Ich bin jetzt heute insgesamt zum sechsten Mal da.
Wenn man es sechsmal hintereinander gemacht hat, kann so schlecht nicht gewesen sein, sonst wärst du nicht wieder hier.
Also bis jetzt ging es mir eigentlich immer gut nach der Spende. Ich habe das höchstens mal bei anderen gesehen, dass es die umgehauen hat. Das passiert wohl schon ab und zu mal, aber ja, den Leuten geht es dann auch genauso schnell wieder gut, wie sie dann plötzlich umgekippt sind eigentlich.
Der Blutverlust ist nicht wirklich zu spüren. Trotzdem sollen es Spender für den restlichen Tag langsam angehen lassen. Nach etwa 5 Minuten ist der Beutel mit meinem Blut voll.
Dann...
Ja, und damit ist es eigentlich für mich schon wieder fast geschafft. Ich darf mich jetzt noch ein bisschen ausruhen bzw. stärken und eine Brotzeit noch genießen. Es gibt O-Saft, Bananen, Brezen, das habe ich alles hinten im Brotzeitbereich schon gesehen. Und da kann ich jetzt noch die nächsten 20 Minuten bleiben. Aktuell schaut es so aus, als habe ich das Blutspenden das erste Mal ganz gut vertragen. In knapp 2 Monaten kann ich dann zum nächsten Mal wieder spenden gehen. Das erste Mal hat mir auf alle Fälle gezeigt, dass es gar nicht so schwer ist und auch gar nicht so aufwendig ist. Aber als Erstspender sollte man sich etwa 1,5 Stunden Zeit nehmen. Für das MKR vom Blutspenden Corbinian Bauer.
Der Sonntag nach Pfingsten, das ist der Dreifaltigkeitssonntag. Pfarrer Schießler erklärt in seinem Podcast heute unter anderem, was es mit diesem Tag auf sich hat und warum dieser Sonntag auch heute noch ein wichtiger Feiertag ist.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Es ist also jetzt rein theologisch gesehen sehr viel los in diesen Wochen. Also zuerst feiern wir den Pfingstsonntag und dann geht's Schlag auf Schlag. Es kommen gleich danach 2 große theologische Feste, also Feste, die sich nicht direkt einem bestimmten Geschehen in der Bibel verdanken, sondern maximal damit in eine gewisse Verbindung gebracht werden können, was schon wieder die Herausforderung für den Prediger darstellt. Zuerst kommt da der Dreifaltigkeitssonntag und gleich danach das Fest des Leibes und Blutes Jesu, besser bekannt bei uns als Fronleichnam. Da gibt es nicht nur sehr viel und vor allem, wenn möglich, verständlich zu erklären, man muss auch es irgendwie verstehen oder wenigstens nachvollziehen können. Gerade der Dreifaltigkeitssonntag, der Sonntag nach Pfingsten, ragt da wirklich heraus und ist eine mega Herausforderung. Und nicht selten läuft man Gefahr, in unseren Kirchen zwar wohlfeile theologische Vorträge dazu zu hören, jedoch stellt sich immer mehr die Frage, was soll ich jetzt eigentlich feiern? Ein Gott in 3 Personen, ohne dass wir damit 3 unterschiedliche Personen voneinander unterscheiden wollen. Man ist schnell theologisch überfordert. Als Prediger noch mehr, weil man ständig auf der Suche ist, welchen inhaltlichen Nährwert man seinen Zuhörern eigentlich mitgeben kann. Was ist jetzt die Hoffnungsbotschaft? Was ist die Erlösungsbotschaft an diesem Fest, was man hier verkünden darf, wenn wir von Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist reden? Wir sind hineingenommen in eine Liebesbeziehung zwischen Gott Vater und Gott Sohn, heißt es, und das alles ist gewirkt durch den Heiligen Geist. So weit, so gut, so lautet die offizielle theologische Erklärung, ist vernünftig, aber noch mehr die Frage, warum brauche ich das? Muss ich das wissen für mein Leben? Ich erinnere mich an eine hervorragende Betrachtung des früheren Bischofs von Innsbruck, Reinhold Stecher, und wie er versuchte, und es mit Erfolg, diese schwierige Thematik aufzudröseln. Er hat ein beachtliches Bild erschaffen und beschreibt sich dabei selbst, wie er an einem schönen Sommertag auf seinem Balkon sitzt. Er möchte in die klare Sonne am Himmel schauen, aber er spürte sofort, es geht nicht. Er muss die Augen zusammenzwicken, der Himmelskörper ist zu stark, er blendet und er würde sein Augenlicht gefährden, würde er jetzt die Augen nicht sofort schließen. Das, denkt er, das muss Gott Vater sein. Er ist nicht fassbar, er ist nicht greifbar, er ist nicht direkt erblickbar, er ist viel zu groß, viel zu blendend für uns kleine sterbliche Wesen. Also dreht er seinen Stuhl seitwärts weg, um nicht in die Sonne schauen zu müssen. Und jetzt spürt er die ganze wohltuende Wärme der eben noch stechenden Sonnenstrahlen auf seiner Haut. Und er spürt, das muss Gottes Sohn sein, dieser Jesus von Nazareth, der in unsere Welt gekommen ist, der unser Menschsein ganz und gar angenommen hat, der uns Gottes Liebe geschenkt und gebracht hat und sie uns immer spüren lässt. Und er tut uns so gut, so wie diese milden, wärmenden Sonnenstrahlen. Wir dürfen uns wohlfühlen darin, wir dürfen sie aufnehmen, wir dürfen einfach darin bleiben. Glückselig, erfüllt von dieser Wärme, betrachtet der Bischof von seinem Balkon die Umgebung, einen blühenden Garten, eine in der Sonne liegende und sich streckende Katze, spielende und lachende Kinder von nebenan aus dem Kindergarten. Alles lebt von diesem Himmelsgestirn, dem man nicht mit bloßen Augen begegnen kann, aber man spürt die ganze Kraft, die ganze Wirkung dieses Planeten. Das muss der Heilige Geist sein, fühlt der Bischof. So wirkt Gott in uns und um uns herum. Er lässt uns diese Welt erleben, erfahren, erspüren, gestalten. Er lässt uns leben. Diese Erfahrung macht Reinhold Stecher bis ins Innerste glücklich und zufrieden. Ich spüre es ihm nach. Ich sehne mich selbst nach dieser tiefen inneren Erfüllung. Und während ich meine Gedanken zu diesem nicht leichten Thema noch nachhänge, wird es ganz plötzlich viel, viel schwerer. Eben kommt die Nachricht herein, dass ein 22-jähriger Amokschütze in Graz in Österreich in einem Gymnasium 9 junge Menschen und sich selbst getötet und viele andere Menschen sehr schwer verletzt hat. Mittlerweile sind es 11 Todesopfer. Ich verfolge am Internet die Live-Berichte nebenbei, die Beobachtungen vor Ort, die Expertenratschläge und die Beurteilungen, die Politiker-Statements und alles, was man in der Kürze der Zeit dem Zuschauer eben nahebringen kann. Am Fernseher kann man live miterleben, wie die Fahnen für eine 3-tägige Staatstrauer am Bundeskanzleramt in Wien auf Halbmast gesetzt werden. Ich lese die Beileidsbekundungen der Staatsoberhäupter im In- und Ausland von Österreich. Ich lese und spüre absolute Hilflosigkeit. Alles ist plötzlich ganz anders als auf dem Balkon des Bischofs. Ein ehemaliger Klassenkamerad erschießt einfach so einmal 9 seiner ehemaligen Mitschüler in Klassenräumen, die er selbst jahrelang besuchte, aber ohne Abschluss dann die Schule verließ. Und dann tötet er sich selbst auf dem WC. Es wird berichtet von einer riesigen Erleichterung, wie Eltern ihre überlebenden Kinder vor der Schule in die Arme schließen können. Aber auch von der unbeschreiblichen Trauer und Stille derer, die ihr Kind heute morgens verabschiedet haben auf dem Weg zur Schule und jetzt für immer verloren haben. Hineingenommen sein in eine Liebesbeziehung, die zwischen Gott Vater und seinen Sohn in der Kraft des Heiligen Geistes immer fließt. Heute kann das doch nur heißen, für alle betroffenen Eltern und Jugendlichen, für uns alle, selbst dieser Weg des Grauens, der unbeschreiblich ist, ist unserem Herrgott nicht mehr fremd. Selbst dieses Grauen ist noch hineingenommen in seine unerschütterliche Liebe zu uns. Der einzige Trost, der in dieser Stunde zählt. Und ganz plötzlich wird aus einem theologischen Fest ein ganz, ganz konkreter Anlass. Ich wünsche allen Betroffenen, Eltern und Angehörigen Gottes Kraft und Gottes Segen auf diesem schweren Weg. Uns allen eine gute Woche und beten wir für alle Opfer. Euer Pfarrer Schießler.
Das war eine neue Folge von Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Nächste Woche hören Sie den wieder hier an selber Stelle bei uns im MKR. Jederzeit natürlich auch auf innehalten.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Seit Jahrhunderten ist es ein geistliches Zentrum im Tölzer und Miesbacher Land, das Kloster Reutberg. Nach 4 Jahren Renovierungsphase hat Kardinal Reinhard Marx am Wochenende die frisch renovierte Klosterkirche feierlich wiedereröffnet. Der Abschluss eines langen Kampfes für Kirche und Kloster und der Beginn einer neuen Epoche. Bei mir ist jetzt mein Kollege Willi Witte. Hallo Willi.
Hallo Katrina.
Willi, was macht denn das Kloster Reutberg so besonders? Ich kenne es nur vom Ausflug im Biergarten.
Ja, es ist seit 400 Jahren, du hast es vorhin gerade gesagt, ein geistliches Zentrum und auch ein Wallfahrtsort eigentlich für die ganze Region, also für die Landkreise in erster Linie Tölz und Miesbach. Und genauso lang sind dort auch die Schwestern vom dritten Orden des heiligen Franziskus ansässig. Die führen ein sehr strenges, abgeschirmtes, ein sehr kontemplatives Leben mit einem Schweigegelübde. Und damit ist es auch ein sehr wichtiger Ort des Glaubens, ein Ort der Stille auch. Kirchengeschichtlich ist besonders, dass die Franziskanerinnen dort eine enge Verbindung zu den Franziskanern in Jerusalem haben, die die heiligen Stätten seit dem 13. Jahrhundert betreuen. Und überliefert ist, dass das in der Weihnachtszeit verehrte Kindlein, das Reutberger Kindl, aus der Geburtsgrotte zu Bethlehem stammt. Also eine kleine Figur, die in der Klosterkirche dann ausgestellt ist. Es gibt viele kunstgeschichtlich wertvolle Objekte, zum Beispiel einen großen Bestand von feinen Klosterarbeiten, Gemälden und Skulpturen. Und das Highlight für den Besucher ist die original erhaltene Klosterapotheke. Die ist wirklich toll, weil die eben aus der Zeit von vor 300 oder 350 Jahren ist. Und das bekannteste Kunstwerk ist die große Barockkrippe in der Klosterkirche. Außerdem ist das Kloster in den vergangenen Jahren immer wieder mal in den Medien gewesen und das macht es auch besonders, weil dadurch kennt man Kloster Reutberg auch weit über die Grenzen der Region hinaus.
Du sagtest gerade oft in den Medien, warum das?
Weil dieses Kloster vor dem Beginn der Renovierungsarbeiten vor 4 Jahren mehr oder weniger dem Untergang geweiht schien zumindest, war seit mehreren Jahrzehnten, seit ungefähr 50 Jahren nicht mehr renoviert worden. Die Gebäude waren äußerst kaputt, sage ich jetzt mal. Die Empore war einsturzgefährdet, die Balken vom Schwamm befallen, der Putz am Turm bröckelte. Also da war absehbar, dass das in sich zusammenfällt, dieses Kloster in absehbarer Zeit. Und der zweite Punkt war, dass die Gemeinschaft dort ausstirbt, dieser Franziskanerinnen. 1981 gab es dort noch 24 Schwestern und in den letzten Jahren waren es noch 2. Also ein großer Niedergang dieser Klostergemeinschaft. Wenn die damals gegangen wären, dann wäre dieses Kloster mitsamt der Brauerei, dem Biergarten und auch der Ländereien, die besitzen, ans Ordinariat gefallen. Da gab es bereits Pläne für die Errichtung eines Seelsorgezentrums. Also es stand wirklich auf des Messers Schneide, ob dieser Konvent weiter bestehen kann.
Aber wie hat man das Kloster dann gerettet? Also hilf uns da nochmal auf die Sprünge.
Das ist auch ziemlich bemerkenswert, weil in Reutberg und Umgebung die Meinung bestand, dass ohne dieses Kloster und ohne die Schwestern etwas fehlt in der Region, dass sozusagen die Seele, der Geist etwas Schaden nimmt. Und da hat sich eine Initiative gegründet, nannte sich dann der Verein Freunde des Klosters Reutberg. Das war 2011. Und das Ziel war, den Franziskanern zu helfen bei der Renovierung des Konvents und auch der Kunstschätze dort und eben zu sichern, dass sie da bleiben können. Dazu hat dann eine Delegation sogar in Rom einen Termin ausgemacht, also im dortigen, in der Kongregation, im Ministerium, die für die zuständig war für das geistliche Leben, um diese Auflösung abzuwenden. Und der apostolische Stuhl hat gesagt, okay, ja, das wollen wir wollen das unterstützen. Und hat dem Erzbistum die Verantwortung entzogen und eine apostolische Kommissarin ernannt. So nannte sich das damals vor ein paar Jahren. Das war die Schwester Benedikta Tschuck aus Koblenz. Und die hat die Renovierung sozusagen dann auch angeleitet und beobachtet. Und diese Renovierung ist dann auch prompt angelaufen.
Ein kleines Kloster, was dann ja auch in Rom auf jeden Fall für Gesprächsstoff gesorgt
Absolut.
Hat.
Absolut. Seitdem kennt man in Rom auch das Kloster Reutberg.
Ich wollte gerade sagen. Aber du hast gerade die Renovierung angesprochen. Wie sieht die denn jetzt genau aus oder wie sah die genau aus?
Ja, die war ziemlich umfangreich. Also klar, man hat den Turm von außen in Stand gesetzt, damit er nicht in sich zusammenfällt. Man hat den Dachstuhl saniert. Es gibt eine neue Heizung und auch eine neue Beleuchtung. Besonders aufwendig, und das hat auch wiederum für Furore in den Medien gesorgt, war die Reinigung der Wand- und der Deckengemälde. Die sind nämlich von diesen Rußschichten mit dem Laser ganz schonend befreit worden. Also eine relativ neue Technik, die auch relativ teuer ist. Das hat aber zur Folge, dass man die Farben jetzt wieder wunderbar in der Reutberger Kirche sehen kann. Also ist toll, muss man unbedingt besuchen. Das hat natürlich auch gekostet, 3 Millionen in Summe. 250.000 hat der Förderverein dazu beigetragen. Ein großer Teil kam aus kirchlichen Mitteln, staatliche Zuschüsse, Spenden von Privatleuten. Und so hat man das Ganze finanziert.
Okay, viel Geld, das da reingeflossen ist. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass vor ein paar Jahren nur noch 2 Schwestern im Konvent waren. Wie schaut's denn heute aus? Sind's mehr geworden?
Ja, erstaunlicherweise.
Ich wollte gerade sagen, ist eher...
Erstaunlicherweise, vor allem, weil es ja ein Orden ist, der eben dieses Schweigegelübde hat, also ein sehr besonderer, ein ganz spezieller Orden. Und trotzdem, seit Benedikta Tschuk, die Schwester, die Leitung übernommen hat, kommt wieder Leben in diesen Konvent. Seitdem sind 4 Schwestern eingetreten, das heißt, die sind zu 6 jetzt. Und damit ist also bis auf Weiteres der Zustand der Gemeinschaft gesichert. Bis auf Weiteres sage ich deswegen, weil 4 dieser 6 Schwestern noch keine ewige Profess haben. Mhm. Und nach kirchlichem Recht ist es so, dass eine klösterliche Gemeinschaft eben aus mindestens 6 Schwestern bestehen muss, die alle das ewige Gelübde abgelegt haben, also die zeitlebens Nonne sein wollen und sein werden. Aber zumindest für den Anfang ist da wieder Ruhe eingekehrt und es ist wieder Leben eingekehrt in dieses Kloster. Und es ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen, dass dieses Kloster Reutberg als Ort des Glaubens wieder eine Zukunft hat.
Ja, danach klingt's auf jeden Fall. Und wie ich eben schon meinte, ein tolles Ausflugsziel ist es allemal. Danke, Willi, dass du uns nochmal so in die Geschichte mit reingeholt hast. Seit dem Wochenende ist die Kirche im Kloster Reutberg wieder eröffnet. Das Kloster ist mittlerweile mit 6 Schwestern wiederbelebt worden.
Das Spiel der Woche. Neues und Spielenswertes für Ihre Freizeit. Mit Bernhard Löhlein.
Wortspiele. Für manche die reinste Gehirnakrobatik, für andere ein wunderbares Chaos aus Denken, Raten und Lachen. Und genau das könnt ihr erleben in Perfect Words.
Worum geht es?
Wir bauen gemeinsam an einem Worträtsel, also eine Art Kreuzworträtsel, ohne Fragen, aber mit einer Menge Fantasie. Wir legen Wortkarten in Zeilen und Spalten. Die sollen irgendwie Sinn ergeben. Zum Beispiel Reich, Comic, Hut. Na, fällt euch dazu ein gemeinsamer Begriff ein? Ein Perfect Word, das dazu passt?
Was passiert?
Nach dem Legen der Begriffe wird geraten. Jeder notiert für jede Wortreihe heimlich einen passenden Oberbegriff. Also habt ihr was gefunden? Reich, Comic, Hut? Na, also ich hätte Dagobert Duck notiert. Ihr auch? Prima, das gibt eine Menge Punkte.
Wie kommt's an?
Ein Spiel für alle, die gerne kreativ denken und die auch lachen können, wenn's schief geht. Ein charmantes Gehirnverknotungswerkzeug, das Teams zusammenschweißt oder wunderbar daran scheitern lässt. Perfect Words von Paul-Henri Argillot ist erschienen im Verlag Piatnik.
Das war das Spiel der Woche. Mehr Spiele, Bücher und jede Menge für Geist und Seele finden Sie auf michaelsbund.de und in der Buchhandlung Michaelsbund in München.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.